Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt, aber wir sind doch schon richtig gesegnet heute Morgen, oder? Wird es richtig wahrgenommen, wird es richtig nochmal klar? Gott ist Geber aller guten Gaben. Wird es klar so in den Segnungen, in den Kindern von Kaleb und Micha, in dem, wie heute schon einfach Personen einfach auch gedient haben in ihren Gaben. Gesegnet durch einen Lobpreis, einfach so in der Zeit einfach vor Gott zu stehen. Und einfach das Bild, das der Matthias einfach auch nochmal hochgehalten hat, Familie zu sein, Gemeinde als Familie zu erleben. Und wir befinden uns gerade als Gemeinde in einer ganz spannenden Kurzserie, und zwar zu dem Thema Geistesgaben. Also geht es auch um Gaben, die Gott schenkt. Und wir hatten die, sage ich mal, letzte Woche sind wir gestartet mit Matthias. Und da war so der Schwerpunkt eigentlich, was er so gezeigt hat, so die Charismen, die Bedeutung der Charismen an sich und die Gnadengabe oder Geschenke, die wir empfangen haben. Und genauso auch das größte Geschenk eigentlich in Jesus Christus. Das fand ich nochmal ganz stark, das herauszuheben. Das ewige Leben in Jesus Christus als Geschenk, dass wir das empfangen. Und wie die Gaben, die Geistesgaben, die Gott einfach auch schenkt, wie er die gibt, was das Wesen ist, wozu die Gnadengaben da sind, für die Gemeinde, für einen persönlich, aber auch für das Umfeld und für die Stadt, wo wir uns befinden. Und genauso, dass wir danach eifern sollen, uns ausstrecken sollen nach diesen Gaben. Und dass wir auch in der Gemeinde hier an der BMG der Überzeugung sind, dass diese Gaben genauso heute noch wirksam sind und dass sie notwendig sind, dass sie wichtig sind, einfach, dass die Gemeinde leben kann, einfach auch in der Bestimmung, die Gott für die Gemeinde hat. Und mir kam so eine Frage auf, oder Matthias, vielleicht hattest du sie auch gestellt, welche Räume nutzt du, um deine Gaben oder um deine Gabe zu entwickeln? Das war so was, was ich mir aufgeschrieben habe in meinem Handy. Und das war so eine Frage, in die möchte ich heute einfach nochmal weiter mitnehmen, weiter mit hinein in das Thema von heute. Und zwar geht es um drei Gaben heute eigentlich im Schwerpunkt. Schwerpunkt, den wir haben, ist der 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10. Und heute sind es die Gaben der Sprache. Und ich möchte einfach nur mal kurz vielleicht vorlesen, einfach nur mal die Bibelstelle, die wir letztes Mal auch schon mal gelesen hatten, einfach nur mal, um das so präsent zu machen, dass wir einfach da dran sind, im 1. Korinther 12, Vers 4 bis 11. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und es ist so gerade mit den Gaben oder mit den Geistesgaben, mit den Charismen, Matthias hat es letztes Mal auch angesprochen, dass die Ausleger sich eigentlich darin einig sind, dass die Liste, die so genannt ist in der Bibel, dass die keinen Anspruch hat auf Vollständigkeit. Ja? Da teilweise werden 9 Geistesgaben genannt, 12, 15, 25. Heute fokussieren wir uns auf 3 von denen. Wie zum Beispiel auch im diakonischen Dienst, auch Geistesgaben, zum Beispiel technisch-diakonischer Dienst. Der Maika, der jetzt hinten in der Technik steht, hat einen technisch-diakonischen Dienst, wo man auch, sag ich mal, geschenkt, einfach als Gabe, die Gott einfach geschenkt hat und wirkt, der er dient. Aber wichtig ist, dass wir erkennen, dass Gott jedem Gläubigen mindestens eine dieser Gaben und Begabungen als persönliches Geschenk in sein Leben hineingelegt hat. Und wir dürfen mit diesem Geschenk auch Geschenk für andere werden. Wir dürfen auch im Besonderen erkennen, wie wertvoll und vor allem wie notwendig es ist, dass Gaben sich ergänzen. Dass wir als Gemeinde uns ergänzen in unseren Gaben. Und mir ging es so jetzt an dem Thema heute Sprachen, Sprachengaben. Ich wollte erst einsteigen über das Thema Sprachen. Mich hat das so inspiriert, habe da einfach mal recherchiert im Internet, was man da findet. Und habe gedacht, okay, ich muss dann doch ein bisschen kürzen auf wenige Dinge. Aber das ist total spannend, also was Sprache einfach betrifft. Wusstet ihr zum Beispiel, ich wusste es auch nicht, dass man die Weltbevölkerung, wenn man die aufteilt nach Sprachen in zwei Gruppen, die gleich groß sind, dann hat sie in der einen Gruppe 19 Sprachen und in der anderen Gruppe sind 7000 Sprachen. Also 19 großen Sprachen gegenüber 7000 kleinen Sprachen. Man kommt weiter, es ist total spannend, einfach auch was notwendig ist, dass Sprache zustande kommt. Von der Anatomie des Menschen, von der Physiologie, was einfach da abläuft. Und auch, sagen wir, philosophisch kann man sich dem nähern und sich fragen, ist Kommunikation oder ist Denken ohne Sprache eigentlich möglich? Und da war so ein Beispiel, und da habe ich gedacht, das nehme ich einfach mal für heute, da können wir drüber nachdenken. Und zwar, ich fahre nicht mit dem Auto zur Gemeinde. Könnt ihr das denken ohne Sprache? Ich fahre nicht mit dem Auto zur Gemeinde. Sondern mit dem Fahrrad, gell? Man kommt ganz schnell auf Alternativen. Und ist auch ganz spannend, man kann vielleicht denken, ich fahre mit dem Auto zur Gemeinde. So was Positives kann man sich vorstellen, wie man darin fährt. Aber so eine Verneinung, so eine Negation zu denken, ist ganz, ganz schwierig. Und dann merkt man schon, was sich da auftut. Und man spürt aber, wenn Sprache nicht ausreicht, plötzlich sind Bilder da. Man kann in Bilder denken. Und das öffnet einfach auch nochmal so ein bisschen den Weg, oder sage ich mal auch für heute jetzt, für das Thema, das wir haben, dass Kommunikation einfach auch mehr umfasst noch wie Sprache, auch Bilder. Und vor allem aber, dass Kommunikation notwendig ist, damit Leben einfach auch da ist. Weil wenn Kommunikation nicht da ist, auch insbesondere Sprache nicht da ist, ist auch kein Leben möglich. Und da gehen wir jetzt hinein, die erste Gabe, und das ist die Gabe der Prophetie. Und da heißt es in 1. Korinther 12, 10, ein anderer prophetische Aussagen zu machen. Das ist jetzt genau die Predigt für Micha Eitner. Ja? Marius, du darfst ihn dann weitertragen. Prophezeiung oder Weissagung, ich komme aus dem Griechischen, das Pro heißt vor oder für und das Aimi heißt sagen, also man kann sagen ein Fürsager oder ein Vorsager oder derjenige, der für einen anderen spricht, was da dahinter steckt. Und da gibt es eine Definition, ich will einfach mal so umreißen, Prophetie ist die Gabe, Informationen und Erkenntnisse auszusprechen, die Gott in bestimmten Situationen durch seinen Geist offenbart hat. Prophetie ist die Gabe, Informationen und Erkenntnisse auszusprechen, die Gott in bestimmten Situationen durch seinen Geist offenbart hat. Und das ist auch so, dass es jede Mitteilung eigentlich beinhaltet, die Gott für sinnvoll hält. Das kann sich beziehen, Prophetie, auf Vergangenheit, auf Gegenwart, aber genauso aus Zukunft. Und wir sehen das, oder Prophetie ist uns eigentlich bekannt aus dem Alten Testament, wo Propheten im besonderen Auftrag eigentlich Botschaften von Gott empfangen und es an das Volk weitergeben oder an eine Menschengruppe. Und wichtig ist auch zu erkennen, dass da drin auch was Übernatürliches steckt. Es geht nicht nur darum, die Gegenwart zu deuten und abzuwägen und darauf dann Schlüsse einfach zu folgern, so könnte es weitergehen, sondern es ist wirklich Inspiration durch den Geist Gottes, die da stattgefunden hat. Da gab es Prophezeiungen über Städte, politische Verhältnisse, über Jesus. Und das Spannende ist, wenn man sich dem nähert, wir spüren auch heute so, wie das, was vorher schon angesprochen wird, so Verstand und Geist, auch sage ich mal, wie die miteinander einfach in Verbindung stehen, was die Rollen sind jeweils, ist auch so, dass es da auch oft Einwände gibt. Oftmals ist es so, das heißt, Prophezeiungen wurden zu ihrer Erfüllung gezwungen. Also bewusst erfüllen. Das heißt, man liest irgendwas und dann versucht man das ganz, ganz bewusst einfach zu erfüllen, das nachzuleben, um das zu bestätigen. Oder ein weiterer Einwand, Prophezeiungen wurden nach der Erfüllung geschrieben. Das ist auch was. Oder sie haben eigentlich gar nicht stattgefunden. Also eigentlich stimmt das gar nicht, was da steht. Und ich fand das total spannend, da können wir heute nicht näher drauf eingehen, aber es ist total erstaunlich zu entdecken, wie präzise, wie historisch belegbar sich die biblische Prophetie erfüllt. Und vor allem, man kann das ja auch so mathematisch sich annähern, wie astronomisch klein die Wahrscheinlichkeiten sind. Also das ist wirklich schon gewaltig. Und das sind wirklich große Belege oder Argumente, die das entkräften. Und Erfüllte Prophetien. Welche erfüllten Prophetien fallen euch ein aus dem Alten Testament? Was gibt's da? Dürft ihr einfach mal rausrufen.
Ich würde keine Steine auf den anderen stellen.
Mhm. Jesaja 53. Mhm. Was war da dabei
schon? Christus.
Oh, das sprudelt richtig heute, das spürt man. Gibt auch recht viele Prophetien, ja, in der Bibel. Aber ich spüre einfach, das ist was und wenn sich das erfüllt, das hat eine ganz Besonderheit oder auch ein Gewicht. Und heute wollen wir reinschauen ein bisschen mehr in das Neue Testament. Im Alten Testament war das so, dass die Verantwortung zur Weitergabe und Deutung von der Offenbarung, die Gott geschenkt hat, beim Propheten allein lag. Und im Neuen Testament sehen wir, im Neuen Testament sehen wir, dass die Verantwortung jetzt übergegangen ist in eine Gruppe. Und zwar vor allem in eine Verantwortungsgemeinschaft, kann man da sagen, eigentlich einer Gemeinde oder einer christlichen Versammlung. Und die hat genau mit dem Redenden einfach zu prüfen, ist das wirklich Gottes Reden, was da drin steckt? Oder ist das irgendwie vielleicht ein menschlicher Impuls oder ist das ganz was anderes? Und dann die Frage einfach, was macht Prophetie aus? Allein eine Inspiration von der Offenbarung ist noch keine Prophetie. Prophetie heißt Offenbarung, Deutung und Weitergabe. Das sind die drei Elemente, die da drin stecken. Das können Gedanken sein, das können Worte sein von Gott, das können Bilder sein, bildhafte Eindrücke, die man empfängt. Aber es ist wichtig, einfach auch zu sehen, nicht alles, was gehört, geschaut oder wahrgenommen wird, muss sofort weitergegeben werden oder muss überhaupt weitergegeben werden. Das heißt, man muss es auch prüfen. Und wie ist es dann nun mit der Anwendung? Wie wird das Ganze so, wo sehen wir das, wie das vorkommt in der Bibel? Und die Wichtigkeit, denke ich, ist klar. Die Gabe der Prophetie ist heute genauso im Alten Testament wichtig, weil der Geist Gottes, heute der Heilige Geist, das Reden Gottes offenbart. Ja? Und es ist wichtig, als Gruppe einfach zu wissen, was redet Gott, was hat Gott mit uns vor? Und wenn der Prophet, wenn er redet, dann spricht er zur Erbauung, zur Tröstung und zur Ermahnung. Und das Ziel von Prophetie ist es nicht, orientierungslos oder verwirrt Menschen zurückzulassen, sondern wirklich einfach Stärkung zu geben, Orientierung zu geben. Genau das Gegenteil. Und das heißt auch, das findet man auch sehr oft in der Bibel oder bei Paulus eigentlich auch in Korintherbriefen, wenn wir da hineinschauen, dass es auch Ordnung gibt, Ordnung bei der Durchführung von Prophetie. Wenn es dazu da ist, auch eine ganze Gemeinde zu stärken, braucht man auch eine gewisse Ordnung, wie das Ganze auch abläuft, wie das Ganze mitgeteilt wird. Und das Prüfen ist auch sowas, erlebt er auch bei uns, wie wir das machen, dass man sagt, wenn man einen Impuls hat, gibt man das dann auch weiter, sage ich mal, an jemanden, der den Impuls empfängt. Oftmals steht jemand von der Gemeindeleitung dann da und dem kann man das dann erzählen oder einfach dann mitteilen. Und dann prüft man kurz einfach gemeinsam, passt das? Ist das dran jetzt irgendwie so für heute? Sehen wir da das Reden Gottes? Ist das ermutigend, erbauend, tröstend, ermahnend für die Gemeinde? Und dann sagen wir, ja, okay, dann passt das auch so. Und so ist da auch der Sinn dahinter, wie man das anwenden soll. Das heißt, prüft alles und behaltet das Gute. Oder wie ist es mit den prophetischen Reden, sagt Paulus in 1. Korinther 1, 29. Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen. Die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Genau. Und ich denke, das ist ganz wichtig einfach, dass wir uns öffnen für das Reden von Gott, dass wir uns danach ausstrecken. Wir sehen das, wie die Gabe gewirkt hat, auch im Neuen Testament, bei den Aposteln. Hananias und Sapphira war so eine Sache, auch bei den Einsetzungen von Paulus, Barnabas. Und wir haben das ganz prophetische Buch, die Offenbarung des Johannes. Um das Ganze einfach auch so praktisch vielleicht runterzubrechen, einfach auch, dass es wirklich was konkret mit uns zu tun hat, habe ich auch noch ein ganz kurzes Zeugnis dazu, das ich mal sagen möchte. Und zwar ging mir das auch so, ich habe mich da auseinandergesetzt, ich bin eigentlich auch ein Mensch, ich bin auch sehr verstandesgemäß geprägt, rational irgendwie mich so Gott zu nähern. Und da war auch eine Situation, das war eine Phase, ich fange mal so an, da ging mir es irgendwie da hatte ich irgendwie, das war 3-4 Wochen lang, ich hatte irgendwie so einen richtigen Druck auf der Brust. Ich weiß nicht, wo das herkam, aber die ganze Zeit war mir so unwohl, vielleicht war das Stress, verschiedene Dinge, ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall hatte ich so einen richtigen Druck auf der Brust. Und dann war das so, da waren wir so eine Gruppe und wir haben so einen kleinen Evangelisationseinsatz vorbereitet. Wir haben uns da getroffen, ich kam so in das Treffen hinein und war so eine Person da, die kannte ich eigentlich nicht, die war jetzt neu dabei und die kommt... Wir sagen wohl einfach so anfangen durchzusprechen, was wir so gedankt haben, was wir planen und so. Und dann spricht die Person zu mir, ich habe so ein Wort von Gott empfangen, wollen wir einfach mal prüfen, ob das passt. Ich sehe durch irgendwie so einen eisernen Gürtel um die Brust und Gott möchte den heute lösen. Und ich stehe da, okay, mein Verstand erst mal so wie im verrissenen Hemd, der schon da stand, was ist jetzt los? Und ich, okay, nee, also ja, den Eindruck habe ich auch oder ich spüre das auch. Dann haben wir gebetet einfach als Gruppe und plötzlich war das gelöst danach. Und es war was, so ein prägendes Erlebnis, wo ich einfach gedacht habe, hey, wow, Gott ist real. Also Gottes Gaben, Gottes Geist, das ist real, das ist wirklich wahr. Das ist nicht nur irgendwie, ich stelle mir das vor, sondern er ist wirklich präsent. Und ich glaube, wir brauchen solche Erlebnisse und solche Dinge, dass wir das erleben, einzeln, aber auch als Gemeinde. Und jetzt die Frage, wie kann ich erkennen, ob ich diese Gabe habe? Jeder, der irgendwann in die Nachfolge Christi eingetreten ist, hört sich vielleicht, jeder, der irgendwann sich entschieden hat, ich will Christus oder Jesus nachfolgen, der... ist einfach auch gerufen worden, hat die Stimme Gottes gehört. Johannes sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich glaube auch so was bei allen Gaben, so eine gewisse Grundbegabung, so ein gewisser Grundansatz ist bei jedem angelegt. Und so ist da genauso. Und ich glaube, entwickeln kann man das richtig. Ich habe die Gabe auch nicht sehr ausgeprägt. Ich habe auch so eher so ein Inspirationslevel, ab und zu mal so einen Impuls. Aber wichtig ist, sich einfach Zeit zu nehmen. Zeit zu nehmen für hörendes Gebet. Welche Gedanken habe ich? Inspiration aufschreiben und prüfen, in Dialog und Kommunikation einfach mit Gott treten und Gedanken auch einfach weiter im Gebet prüfen und dann vor allem Räume aufsuchen, wo sich Gebet oder sage ich mal die Gabe des Hören des Gebets oder der Prophetie einfach dann auch entwickeln kann. Es kann durch Bücher sein, durch Menschen einfach, Menschen lernen, die diese Gabe haben. Wir hatten auch zum Beispiel eine Wachstumsgruppe mit dem Jochen zusammen, durfte ich da einfach auch dienen. Das war für mich auch total spannend, einfach das dann einfach auch zu erleben, hören das Gebet, geht man da ganz praktisch ran. Das war echt richtig klasse. Und dann vor allem auch die Charakterhaltung, dass es wirklich in Demut geschieht und vor allem viel Fingerspitzengefühl oder viel einfach auch Weisheit darin und Liebe, wie gebe ich das weiter, das Wort. Das selber auch zu prüfen und vor allem auch den Charakterhalten der Demut, bin ich bereit, auch mich von anderen prüfen zu lassen. Das ist auch was, denke ich, was sehr wichtig ist. Und genau, die Bibel unterscheidet da drei Ebenen, Inspiration, prophetisches Charisma und dann den prophetischen Dienst, wie sich das dann entwickeln kann. Ich denke, wichtig ist noch, dass wir uns einfach bewusst machen, dass wir uns einander brauchen, auch um zu prüfen. Und dass wir auch, sage ich mal, frei werden sollen davon, Angst zu haben, Fehler zu machen. Ja? Uns ausstrecken sollen und einfach sehen und vertrauen, dass Gott einfach wirkt, dass Gott spricht durch uns und dass wir vor allem auch vertrauen in die Liebe der anderen Menschen, mit denen wir mit Gott unterwegs sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Steht auch hier nochmal, das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Ganz stark, streckt euch danach aus. Ringt danach. Ersehnt es, habt eine Sehnsucht danach, dass Gott es wirkt und offenbart in eurer Mitte. Das war die Gabe der Prophetie. Jetzt wird es spannender. Jetzt kommen wir hinein, die Gabe des Sprachenredens. Auch genannt Glossolalie. Und im 1. Korinther 12, Vers 10 steht, einem anderen Abend aber verschiedene Arten von Sprachen. Und im Griechischen das Wort, das hier benutzt wird, ist Glossa. Und Glossa ist genau das, was gerade hier meine Zunge auch, also das, was gerade das Wasser, das meine Glossa hier braucht. das ist die Zunge oder Sprache, wird es übersetzt. Und die Definition dazu ist, Glossolalie ist die Gabe in einer vom Geist Gottes geschenkten und nicht erlernten Sprache mit und vor Gott zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist eine Gabe, die auch sehr, sehr kontrovers irgendwo diskutiert wird. Wo man sehr stark spürt, da ist so das Verhältnis zwischen Verstand und dem einfach, dem Geist einfach, der wirkt oder sag ich mal, was nicht verstandes oder rational erfassbar ist, einfach das zuzuordnen. Und das macht es, glaube ich, auch so schwer. Und da ist so die Frage, welche Rolle haben Verstand und menschlicher Geist in der Kommunikation mit Gott und vor Gott? Und da ist so, dass rationalistisch geprägte Menschen oder auch Christen, die halten es eigentlich für rein Unsinn. Weil der Verstand, sagt ja auch Paulus, gell, ohne Frucht bleibt. Der Verstand ist fruchtlos. Wie kann das sein? Ich verstehe gar nicht, was ich rede. Wie soll das dann irgendwie eine Wirkung haben? Das ist oftmals so der Zugang, oder sage ich mal, wie das rationalistisch geprägte Menschen einschätzen. Konservative haben dann meistens die Gefahr der Ekstase. Was passiert da? Ekstase und man hat sich nicht mehr unter Kontrolle und ja, das ist so das. Und ganz andere lösen das Problem dadurch, dass sie es erklären, dass diese Gabe eigentlich und auch andere Geistesgaben nur zeitlich begrenzt auf die Apostel einfach eine Funktion hatten und danach einfach nicht mehr keine Erfüllung mehr erfahren haben. Und die Frage ist aber, was kennzeichnet das Reden in Sprachen? Und wichtig ist auch da nochmal, ich weiß nicht, wer hat sich mal mit dem Thema beschäftigt oder wer hat vielleicht diese Gabe oder wer, ja, gibt es da so ein paar? Wer ist schon mal damit irgendwie konfrontiert worden oder hat es schon mal gehört? Okay, jetzt, genau, jetzt kommen schon mehr Hände hoch. Ganz wichtig ist zu wissen, dass der in Sprachen Redende, das ist eigentlich das bessere Wort, eigentlich, das man da verwenden sollte, nicht Zungenrede, sondern Sprachenrede, weil nicht die Zunge redet, sondern der Mensch eigentlich spricht. Also nicht die Zunge kontrolliert irgendwas und spricht, sondern der Mensch hat die Kontrolle und er kann aussprechen, inspiriert durch den Geist Gottes. Und der Sprachenredende, genau, er kann sein, das Sprechen kontrollieren. Und muss man unterscheiden auch genau von dem seelischen Sprachenphänomen wie irgendwas, Trancezustände oder auch Ekstase. Das heißt, man hat die Kontrolle einfach auch über sich. Und ist generell auch ja, bei allen Geistesgaben eigentlich der Fall, dass man sich unter Kontrolle hat. Und ganz interessant ist, dass Paulus redet hier von Arten von Sprachen. Es gibt lebende Sprachen, das sind bekannte Sprachen, das sehen wir im Pfingsten, wo sie plötzlich das Pfingstwunder aufgetreten ist, der Heilige Geist gekommen ist und die umliegenden Personen haben einfach so die Gruppe oder sage ich mal da die Gemeinde reden hören, Gott loben hören in ihren eigenen Dialekten. Und sie wussten eigentlich, sie sind nicht von hier. Aber der Dialekt war wirklich perfekt ausgesprochen. Und sie haben Gott gepriesen. Und das ist da geschehen. Lebende, bekannte Sprachen. Sprachen, die nicht mehr gesprochen werden, umfasst es. Sprachen der Engel. Und ganz interessant auch die Stelle Römer 8, Vers 23. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Wo der Geist Gottes den Menschen vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Das alles sind jetzt hier einfach mal Belege, wo das in der Bibel vorkommt. Und Paulus unterscheidet auch ganz bewusst zwischen Nationalsprache, zwischen der Sprache, die man spricht, und zwischen Sprachenreden. Im 1. Korinther 14, 10, da heißt es gibt vielleicht so und so viele Arten von Stimmen, Phoné benutzt er da, können wir vielleicht Phonetik in der Welt, und keine Art ist ohne bestimmten Ton. Also der Klang der Stimme wird da hervorgehoben. Und dann sagt er aber später im Vers 18, ich danke Gott, ich rede mehr in einer Sprache, da verwendet er wieder das Glossa, die Sprachenrede, als ihr alle. Dann gibt es die Form der Sprachenreden. Gerade haben wir gehabt verschiedene Arten. Dann gibt es die Form des Reden in Sprachen. Das ist vor allem im Sinne des Gebets, der Anbetung. Wir haben oft auch Sprachengebet. Und es ist ganz wichtig, dass es ein Reden ist, wo der Mensch zu Gott spricht. Und da heißt es, Epheser 5, Vers 19, genau, ist da die Ausführung über die Sprachenrede und vor allem aber auch eine andere Form, die Form des Singens. Heute haben wir auch schon gesungen. Und wir spüren einfach auch im Singen, das ist nochmal, man nimmt das an, kann sich ganz anders ausdrücken, ja. Wenn Musik da ist, wenn Klang da ist und man bringt einen Lobgesang oder ein Lied, das man singt. Und da heißt es, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und unterscheidet Paulus hier zwischen Psalm, Seitenlied, Hymnus und vor allem den geistgewirkten Liedern. Aber hier ist auch wichtig, geistgewirkte Lieder, das kann in der Muttersprache sein, in der bekannten Sprache, aber auch genauso in der Sprache, die Gottes Geist inspiriert und jetzt direkt weckt, ohne dass man vielleicht direkt jetzt einen Sinn hat, sondern, sag ich mal, nur Wortsilben einfach spricht. Und was ist die Funktion? Was steckt jetzt da dahinter? Und haben wir jetzt gerade eben beleuchtet. Und jetzt geht es darum, wie wird das Ganze angewandt? Wo findet das Anwendung in der Gemeinde? Und primär sehen wir das, das ist ein Reden zu Gott. Das ist ganz wichtig hier nochmal ausgedrückt durch die Pfeile, die hier da sind. Primär ist so, Sprachenrede, Paulus unterscheidet das hier, dient zur Selbsterbauung. Das heißt, in 1. Korinther 14, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Und das ist wichtig, wenn es eine Sprache ist, die niemand versteht und es Geheimnisse sind, vor allem Geheimnisse, die ganz bewusst vielleicht die Person, die jetzt die Gabe gerade anwendet oder die Gabe inspiriert ist, einfach nutzt, dann ist in dieser Form jetzt eigentlich gedacht, ganz persönlich zwischen Gott und dem Menschen und zur Erbauung der einzelnen Personen. Ein anderer Bereich ist, oder wenn man das sieht im Vergleich, genauso wie Prophetie, da geht es darum, dass die Gemeinde erbaut wird. Da geht es darum, dass das, was gesprochen wird, einfach verstanden werden kann, dass es nachvollziehbar ist, dass es geprüft werden kann. Und das dient dann sozusagen der Erbauung der gesamten Gemeinde. Und Paulus spricht da auch eine Empfehlung aus und er sagt, aber wenn die Gemeinde versammelt ist, so wie wir sind heute hier versammelt, will ich lieber 5 verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden, als 10.000 Wörter in einer Sprache, die keiner versteht. Da sehen wir das ganz klar jetzt für den ersten Bereich. Aber Paulus sagt auch, es gibt eine Situation oder eine Gabe, da sehen wir wieder die Vielfalt, wie Gaben das ergänzen. Gaben ergänzen sich. Und es gibt eine Gabe, das ist auch die Auslegung dieser Sprache. Und genau wenn diese Gabe auch vorhanden ist, wenn die da ist in der Gemeinde, wenn die präsent ist, dann kann auch so ein Sprachengebet durch denjenigen, der die Gabe hat, übersetzt werden. Und dann ist es wieder allgemein verständlich. Und für alle können da, sage ich mal, einen Gewinn rausziehen. Also ganz, ganz wichtig, dass das, was im Gottesdienst geschieht, zur Erbauung ist, der Gemeinde und dass es nachvollziehbar ist. Da legt Paulus einen ganz steigen Wert darauf. Und da sagt er auch, das ist auch ganz interessant, wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es 2, höchstens 3 sein und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Und Paulus kennt es da genau, das steckt genau in diesem Spannungsfeld drin. Vielleicht, wo du heute Morgen hier genauso drin steckst. Vielleicht hast du noch nie was gehört, irgendwie jetzt eine Gabe, Sprachenrede, was soll ich jetzt da irgendwie damit anfangen? Wie soll ich das zuordnen? Und deswegen denke ich auch, es ist wichtig, dass wir einfach auch Lehre darüber haben, dass wir einfach wissen, was steckt da dahinter. Dass wir wissen, wie soll man das anwenden? Was ist ein gesunder Umgang damit? Und er sagt in 1. Korinther 14, Vers 15, habe ich steht auch hier, wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will auch mit dem Verstand Lob singen. Also genau dieses Spannungsfeld. Und wo finden wir diese Gabe? Wo finden wir sie eigentlich Anwendung in der Bibel, im Neuen Testament, jetzt noch zum Abschluss? Sprachenrede tritt im Alten Testament nicht auf. Auch von Jesus gibt es eigentlich kein Zeugnis, dass er in einer besonderen Gebetssprache zu Gott gesprochen hat. Aber worum ging es nun mal? Geheimnisse zu offenbaren, eine intime Beziehung der Kommunikation zu haben. Hatte Jesus vielleicht auch eine besondere Rolle? Weil Jesus hat eine ganz besondere Kommunikation oder Beziehung zu Gott gehabt. Und Jesus spricht aber von dieser Gabe in Markus 16. Denn denen, die glauben, werden auch Zeichen folgen. Das heißt, wenn wir als Gemeinde wirksam sind, wenn wir als Gemeinde mit Gott, mit Jesus verbunden sind, dann wirkt sein Geist durch uns und Gott offenbart sich durch diejenigen, die, sage ich mal, da mit ihm in Verbindung sind. Und da heißt genau auch das Sprachenreden als Zeichen quasi, die denen folgen, werden die glauben. Und die Gabe wird auch mehrfach beim Lukas-Evangelium erwähnt, gerade oder bei Lukas erwähnt, gerade jetzt hier in der Apostelgeschichte und auch in Korintherbriefen. Und es ist ganz interessant, auch wenn man hineinguckt in der frühen Kirchengeschichte, Augustinus, John Welch, das war ein schottischer Reformator, viele Liedermacher, haben die Gabe erwähnt. Ganz bekannt dann im 18., 19. Jahrhundert, John Wesley oder Charles Finney sind so prägende Personen oder Köpfe von Erweckungsbewegungen. Und die haben auch ein starkes Aufleben dieser Gabe in der charismatischen Bewegung gesehen im 20. Jahrhundert. Also Sprachenrede kann auch genutzt werden, um Botschaften an jemand gegenüber zu übermitteln, aber das ist dort eher selten der Fall. Häufiger Ausdruck ist Ausdruck des Lobs, der Anbetung zwischen Mensch und Gott. Aber es ist auch so, dass Sprachengebet einen Raum der Inspiration öffnen kann. Einen Raum der Inspiration. Und durch diesen Raum werden wieder andere Gaben freigesetzt. Das Ganze wirklich, das zu sehen. Und wie kann ich diese Gabe entwickeln? Wir sollen darum bitten. Manche erleben einfach dann im persönlichen Gebet oder im Lobpreis, wie sie den Eindruck haben, dass ihnen vielleicht die Worte fehlen oder ich kann gar nicht weitersprechen oder ich brauche irgendeine Form, ich merke, ich kann mich eigentlich gar nicht so ausdrücken, wie ich das gerade möchte. Und dann ist es da einfach eine Möglichkeit oder schenkt Gott mit dieser Gabe auch eine Möglichkeit, einfach auch durch Sprache einfach das zu artikulieren. Vielleicht nicht verstandesgemäß in Worten, aber einfach in Silben, die man spricht. Genau, erlebe ich das einfach auch persönlich. Das ist sehr erbauend und wichtig ist auch, einfach auch zu prüfen. Also wirklich, wenn man einen Eindruck hat, Gott bewegt es so, das Thema auch bei mir mit dieser Gabe, einfach damit Gott zu ringen und dann einfach auch zu prüfen oder das einfach mal auszuprobieren. Und dann sich zu fragen oder festzustellen, empfinde ich das als auferbauend oder ist das störend für mich, wenn ich das, sage ich mal, jetzt anwende? Oder ist es auch wirklich zu unterscheiden, ist das jetzt wirklich vom Geist inspiriert oder ist es einfach nur seelisch vielleicht, irgendwie ein seelisches Prozess, der jetzt da gerade irgendwie läuft, oder eine seelische Handlung. Und wichtig ist einfach, dass wir darauf achten, auch beim Gebrauch dieser Gabe, im richtigen Umgang, die richtige Einordnung und aber auch sehen, dass es ein Geist oder vom Geist Gottes geschenktes Charisma ist, eine Gabe, die wichtig ist, dass sie zur Geltung kommt, aber wichtig ist auch, dass sie in Liebe angewandt wird. Das ist bei allen Gaben einfach so, sonst sind sie wertlos. Und jetzt komme ich jetzt gerade noch zum Abschluss. Prophetie und Sprachenrede, wie ist das nun? Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Lasst diesen Satz einfach mal kurz auf euch wirken. Ich bitte das Lobpreisteam schon mal nach oben. Ich wünsche, dass ihr allen Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Und jetzt haben wir heute einen ganz starken Fokus auf die drei Gaben jetzt hier gelegt. Aber wichtig ist einfach zu erkennen, dass es noch viel, viel mehr Gaben da dahinter stecken, die Gott einfach schenken möchte. Und Paulus sagt ganz klar, begehrt diese Gaben, begehrt die Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Strebt danach, dass diese Gaben in eurem Leben, das heißt auch im Alltag, dass sie da einfach sichtbar werden, dass sie da einfach Frucht bringen und vor allem auch, dass sie im Leben der Gemeinde wirken. Übt sie aber mit Liebe aus. Das ist das, was die ganze Klammer darum ist. Und ich habe mir so gedacht, lasst uns doch als Gemeinde eine Gemeinde sein, die es wirklich feiert, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist. Wie wunderbar ist es dann, wenn Gottes Gegenwart sich offenbart in der Gemeinde und jeder Einzelne hat einen Beitrag dazu. Einfach so die Vielfalt, die Größe Gottes wird sichtbar durch die Vielfalt jedes Einzelnen und verherrlicht ihn und preist ihn. Und deswegen auch nochmal die ganz persönliche jetzt die Frage an dich, die mir jetzt einfach so, das weiß ich, wir waren das bewusst auch nochmal nachgeschaltet jetzt mit den Impulsen, die du einfach in die Impulszeit jetzt mitnehmen kannst. Welchen Raum nutzt du, um deine Gabe zu entwickeln? Ich glaube, es geht nicht darum, ob man viel oder wenig begabt ist, sondern es geht darum, setze ein, was du hast und setze ein, was du bist. Wenn wir uns einfach wünschen, wenn wir es einfach zum Lobpreis uns vorbereiten oder einfach vor Gott kommen, jeder persönlich für sich und dass wir ganz bewusst einfach auch hören und empfangen, was redet Gott einfach auch in Bezug auf Geistesgaben zu mir oder zur Gemeinde. Und dann werden wir nachher anschließend einfach in der Impulszeit einfach eine Zeit haben, um einfach hören, was redet Gott, was spricht er. Wollen wir das tun gemeinsam? Uns einfach da ausstrecken, das wirklich uns sehen danach, das Begehren, danach eifern, feurig sein, dass Gott sich offenbart in unserer Mitte.